Happe Kerkelin ist ein Name, der vielen hier bekannt sein wird. Könnte man sagen, so eine Art Aktionskünstler. Schlüpft gerne in verschiedenen Rollen hinein. Und wahrscheinlich seine größte Coup war, als er sich als die Königin Beatrix verkleidet hat. Natürlich hat er sich das gut überlegt und ausgedacht, wie er das macht. Er ist, das war schon vor vielen Jahren, aber an einem Tag, als die Königin Beatrix von den Niederlanden zum Besuch sein sollte bei Richard von Weizsäcker, der damals Bundespräsident war, im Schloss Bellevue. Und Kerkelin hat es hingekriegt, dass er einfach ein bisschen früher als die gute Königin da vorgefahren ist und ist aus dem Auto ausgestiegen. Die ganzen Sicherheitsleute halten die Presse zurück und es ist ihm sogar gelungen, durch die Tür zu kommen, bis dann einer von den Öffentlichkeitsleuten vom Schloss Bellevue erkannt hat, nee, hier werden wir reingelegt. Und hatte ihn recht unzeremoniell aufgefordert, das Haus und das Gelände wieder zu verlassen. Man kann sich nur denken, was für Gespräche danach mit den Sicherheitsleuten, die da reingelegt wurden, geführt wurden, dass die ein bisschen besser aufpassen sollten, wen sie da alles ins Haus lassen. Bist du schon mal reingelegt worden? Hast du schon mal einen billigen Imitat vorgelegt bekommen, was für das Echte verkauft werden sollte? Vielleicht bist du im Urlaub gewesen und jemand wollte dir ein Rolex-Uhr für 50 Euro anbieten. Schnäppchen des Tages, ne? Oder ich weiß, wir waren mal im Urlaub sozusagen in Grenznähe und wie wir kurz zu Fuß über die Grenze gegangen sind, da waren Stände mit DVDs da und ich habe mich abgedreht und der Verkäufer, das sind die ganz aktuelle Filme. Und ich habe gesagt, ja, das sind die Filme, die jetzt noch im Kino laufen. Also das sind definitiv Raubkopien, die da angeboten werden. Wir sind, wie es schon erwähnt wurde, auf einer Reise durch den Kolosserbrief. Und Paulus ist es immer wieder wichtig gewesen, der Gemeinde darauf hinzuweisen, Jesus Christus ist der Echte. Und alle anderen, die versuchen, an seine Stelle zu treten, sie sind eine Fälschung. Lasst euch nicht täuschen. Lasst euch nicht verleiten. Jesus Christus ist der Anfang und das Ziel von allem. Und in unserem Text für heute fordert er sie aufzupassen, dass sie sich nicht auf irgendwelche billigen Imitate reinfallen. Ich lese aus Kolosserbrief Kapitel 2, die Verse 6 bis 10. Ihr habt also Christus Jesus als Herrn angenommen. Darum führt auch, wie es ihm entspricht, euren Lebenswandel. Bleibt in ihm verwurzelt und auf ihn gegründet, gefestigt durch den Glauben, in dem ihr unterrichtet wurdet. Seid voller Dankbarkeit. Gebt Acht, dass euch niemand mit seiner Philosophie und leerem Trug einfängt, der sich nur auf menschliche Überlieferung stützen und sich auf die Elementarmächte der Welt berufen, nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Durch ihn seid auch ihr davon erfüllt, denn er ist das Haupt aller Mächte und Gewalten. Paulus sagt uns in diesem Brief zu keinem Punkt explizit, deswegen schreibe ich jetzt diesen Brief. Man muss es in diesem Brief ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Und ich meine, er musste auch der Gemeinde nicht sagen, hier ist der Grund, warum ich schreibe. Sie wussten schon und wie sie seinen Brief gelesen haben, haben sie dann erkennen können, aha, er spricht diese Situation, aha, er spricht diese Sache an. Und wir müssen ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Und es sind ein paar verschiedene Möglichkeiten für die Einzelheiten der ganzen Situation. Aber was absolut nicht zu übersehen ist und was das Wesentliche ist an diesem Brief, ist, dass er Christus in den Mittelpunkt stellt und sagt, in Christus findet ihr die Hoffnung, die ihr braucht. In Christus findet ihr das Leben, das ihr braucht. Und jeder, der versucht zu ersetzen, das ist eine Fälschung. Und in dem Vers 6 von unserem Text sagt er, Ihr habt also Christus Jesus als Herrn angenommen. Darum führt auch, wie es ihm entspricht, euren Lebenswandel. Darum führt auch, wie es ihm entspricht, euren Lebenswandel. Auf einer Ebene könnte man denken, okay, Regeln einhalten. Wenn du einen christusgemäßen Lebenswandel haben willst, dann musst du ein gewisses Verhaltenskodex einhalten. Allerdings ist mir so wichtig, dass wir, ich betone es immer und immer wieder, es geht nicht einfach darum, irgendeinen bestimmten Verhaltenskodex einzuhalten. Das, was Paulus uns schon in diesem Brief bisher gezeigt hat, geht viel tiefer. Christus ist der Anfang der Neuschöpfung. Er ist schon die Verheißung Gottes, was für uns geschehen wird mit Auferstehung, mit ewigem Leben. Christus lebt das schon. Das heißt, er ist viel, viel mehr als irgendwelche Regeln, die wir einhalten sollen. Es geht darum, dass wir ihn kennenlernen und dass wir verwandelt werden, dass wir vom Herzen, vom Grund unseres Seins erneuert werden, dass wir es erleben, wie es ist, als neue Schöpfung zu leben. Der hat es auch an anderer Stelle zum Ausdruck gebracht, in einem Brief, wir nennen das der Epheserbrief, Kapitel 4, ich lese ein paar Verse aus dem. Legt den alten Menschen des früheren Lebenswandels, ich glaube, ich muss meine Zunge sortieren, es tut mir leid, Leute. Legt den alten Menschen des früheren Lebenswandels ab, der sich in den Begierden des Trugs zugrunde richtet, und lasset euch erneuern durch den Geist in eurem Denken. Also, ich halte da kurz an. Lasst euch erneuern durch den Geist in eurem Denken. Paulus sagt nicht, haltet die Regeln ein. Natürlich ist es wichtig, dass wir gewisse Verhaltensweisen praktizieren, dass wir andere auch vermeiden. Aber es ist unser Denken, der verwandelt werden sollte. Nicht, dass wir uns abquälen, ein paar Dinge anders zu machen, sondern dass wir wirklich von Grund auf erneuert werden. Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in wahre Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und im Vers 7 danach sagt er, also von unserem Text für heute, bleibt in ihm verwurzelt und auf ihn gegründet, gefestigt durch den Glauben, in dem ihr unterrichtet wurdet, seid voller Dankbarkeit. Als ich über diesen Vers direkt nachgedacht habe, ist mir ein Bild in den Sinn gekommen, was ich in einem Glaubenskurs kennengelernt habe. Der Glaubenskurs heißt Farbwechsel, war von einem Pfarrer namens Wolfram Kopfermann. Und er benutzt das Bild eines Baumes. Wenn wir vielleicht unseren Baum hier, also meine Zeichenkunst wird hier in voller Pracht dargestellt. Das soll ein Baum sein, okay? Und er vergleicht das mit einem Baum, wo man oben die Äste hat, man hat den Stamm und dann die Wurzel. Und er sagt, es sind gewisse Dinge, die wir mit dem christlichen Glauben verbinden, die die meisten Menschen vielleicht mit dem christlichen Glauben verbinden. Zu einem sind die Dogmen. Das hat nichts mit Hunden zu tun, sondern das sind Lehrsätze. Ach so, okay, mein Fehler, ja. Dann fangen wir eben mit dem Moral an. Mein Fehler. Moral ist einer von diesen Dingen, was mit dem christlichen Glauben verbunden wird. Dass es eben ein gewisses Verhaltenskodex gibt, Verhaltensweisen. Und moralisches Verhalten ist auch sehr wichtig. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Das ist etwas, was wesentlich ist für unsere Praxis, für das, wie wir leben und was wir tun. Aber wir müssen erkennen, unser moralisches Verständnis ist nicht die Grundlage des christlichen Glaubens. Es ist nicht das, was dem Ganzen trägt. Und selbst ein moralisches Verhalten macht einem nicht zu Christen. Das Moral ist wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste. Dann kommen die Dogmen. Ja, wie gesagt, die haben nichts mit Hunden zu tun, sondern das sind Lehrsätze. Die Aussagen des Glaubens. Und in vielen christlichen Kirchen wird so zum Beispiel auch das Glaubensbekenntnis jeden Sonntag aufgesagt. Und ich meine, wir sagen das nicht jeden Sonntag auf, aber wir sagen Ja zu dem apostolischen Glaubensbekenntnis, ohne Abstriche. Und diese Glaubensaussagen, die sind auch wichtig, aber die sind, und die Lehrsätze, die wir lehren, die sind auch wichtig, aber auch sie sind nicht das Zentrum des Glaubens, auch sie sind nicht das, was uns hält. Und dann nach Moral und Dogmen kommt Ritus, auch ein bisschen lateinisch klingendes Wort, die Rituale, die Dinge, die wir tun. Zum Beispiel, wir als Gemeinde feiern regelmäßig das Abendmahl. Oder wir feiern auch regelmäßig Taufe. Das sind Riten, das sind Rituale, die wir als Christen praktizieren. Und es gibt mehr davon. Manchmal haben wir rituelles Gebet oder wir segnen Menschen. Das sind alles wirklich gute, wertvolle Dinge. Das sind, also gerade mit Taufen und Abendmahl, das sind Dinge, die Jesus selber uns gegeben hat, wozu er uns aufgefordert hat. Aber wir müssen verstehen, dass auch Abendmahl und Taufe nicht die Grundlage unseres Glaubens sind. Diese Dinge sind eben wie die Äste eines Baumes. Die sind das, was man von weiter weg sieht und wahrnimmt, auch wenn man dem nicht näher kommt. Aber all diese Dinge sind eigentlich leer und wertlos, wenn der Stamm weggelassen wird. Das ist der Glaube, dieses Vertrauen, den wir haben. Der Glaube ist grundlegend und Glauben ist mehr als nur, ja, ich denke, das ist so. Sondern Glauben beinhaltet Vertrauen, also im biblischen Sinn, beinhaltet Vertrauen. Es beinhaltet, dass wir die Treue halten auch. Aber auch der Glaube braucht etwas, was dem Ganzen hält. Der Baum ist tot, wenn die Wurzeln nicht da sind. Der Wurzel, die Quelle von allem, für alle Kraft, für allen Halt, für allen Sein im christlichen Glauben, ist nicht irgendeine Philosophie, ist nicht irgendein Gedanke. Es ist eine Person, Jesus, den wir den Christus nennen. Christus, der König, der Erlöser. Jesus Christus, in ihm sollen wir verwurzelt sein. Das ist, was Paulus uns hier in diesem Text auch sagt. All diese Dinge sind wichtig, sind hilfreich, sind wegweisend, aber sie müssen in Christus verwurzelt sein. Und ohne in Christus verwurzelt zu sein, verlieren sie ihr Leben, verlieren sie ihre Bedeutung. Jesus muss im Zentrum sein. Deswegen heißt es in dem Vers, bleibt in ihm verwurzelt und auf ihn gegründet, gefestigt durch den Glauben, in dem ihr unterrichtet wurdet. Man könnte sagen, dass Paulus diese Verse 6 und 7 ein bisschen als Übergang von dem, was er vorher die ganze Zeit gesagt hat, zu dem, wo er danach ein bisschen mehr diese Konflikte, diese Anfechtungen, die diese junge Gemeinde erlebt hat, anzusprechen. In Vers 8 von unserem Text heißt es, gebt Acht, dass euch niemand mit seiner Philosophie und leerem Trug einfängt, die sich nur auf menschliche Überlieferung stützen, die Elementarmächte der Welt berufen, nicht auf Christus. Nun, man sollte nicht denken, dass Paulus irgendwie gegen Philosophie wäre. Das wäre völlig falsch. Es geht darum, welche. Weil Philosophie, das Wort, bedeutet Liebe der Weisheit. Also Liebe zur Weisheit. Und Weisheit, wie wir schon im Kolosserbrief dem Paulus von ganz großer Bedeutung. Zum Beispiel im Kapitel 1, im Vers 9, hat er schon gesagt, daher hören wir seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, also seitdem er von dem Glauben dieser Gemeinde gehört hat, hören wir nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens, Willens in aller Weisheit und geistlichen Einsicht erfüllt werdet. Oder dann kurz vor unserem Text für heute, im Kapitel 2, Vers 3, heißt es: in ihm, das heißt in Christus, sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Also Paulus ist sehr für Weisheit zu haben, aber nicht irgendeine Weisheit, nicht eine Weisheit, die die Menschen sich selber ausgedacht haben, oder eine Weisheit, die in sich selber gründet. Er redet hier auch in dem Vers von den Elementarmächten der Welt. Nun, der Gedanke dahinter scheint zu sein: in der Antike haben sie von vier Elementen gesprochen. Land, Luft, Wasser. Und sie dachten im Prinzip, dass alles daraus gemacht wäre. Aber nicht nur, dass sie diese vier, also Elemente haben, sondern das Verständnis hatten, dass es gewisse Götter gegeben hat, die für diese verschiedenen Bereiche zuständig waren. Und bei dem Land ging es sogar weiter, dass gewisse Gebiete das Hoheitsgebiet von irgendeinem bestimmten Gott waren. Und wenn du da warst, solltest du diesen Gott anbeten. Aber wenn du woanders hingegangen bist, solltest du einen anderen Gott anbeten. Oder wenn du dieses Problem hast, dann sollst du zu diesem Gott beten. Aber wenn du jenes Problem hast, solltest du jenem Gott beten. Und das ist, wo Paulus sagt: nein, lasst euch nicht ablenken von dieser Vielgötterei. Es gibt einen Gott, der über allem ist. Und dieses Denken, also diese von diesen Elementarmächten, begegnet Paulus in den Versen 9 und 10 von unserem Text. Denn in ihm, also in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Durch ihn seid auch ihr davon erfüllt, denn er ist das Haupt aller Mächte und Gewalten. Die ganze Gegenwart Gottes ist in Jesus, Christus. Jesus Christus, der als kleines Kind in ärmlichen Verhältnissen in diese Welt geboren wurde. In 14 Tagen haben wir schon den ersten Advent. Die Läden haben natürlich die Weihnachtszeit schon vor längerer Zeit eingeläutet mit ihren Ausstellungen und Verkaufsangebote. Wenn wir in die Advents- und Weihnachtszeit kommen, genießen wir diese besondere Stimmung von dieser besonderen Jahreszeit, die Vorfreude, die da ist, das Denken an den vielen schönen Essen, was da zu erwarten ist. Aber wir dürfen nicht aus den Augen verlieren: auch in der Krippe hat sich der Schatten vom Kreuz geworfen. Denn Jesus ist nicht gekommen, um ein niedliches Kind zu sein. Jesus ist nicht gekommen, einfach um ein guter Lehrer zu sein. Jesus hat selber gesagt, dass er gekommen ist: ich bin nicht gekommen, um gedient zu werden, sondern um zu dienen und mein Leben als Opfer hinzugeben. Finden wir im Markus-Evangelium, wo Jesus das direkt so sagt. Das ist, wo die Weisheit des christlichen Glaubens und die Weisheit dieser Welt wirklich sehr stark auseinandergehen. Unsere Welt schreit: nein, das wollen wir nicht, dass jemand anders für uns zahlt. Wir wollen das selber tragen. Im christlichen Glauben bekennen wir, dass wir es selber nicht können, dass wir hilflos sind, dass wir auf ihn angewiesen sind. Und seine Schwäche, dass er am Kreuz gestorben ist, zeigt sich als seine unendliche Stärke, dass er bereit war zu dienen, aber dass er sein Leben wieder aufgenommen hat, dass er leibhaftig von den Toten auferstanden ist, dass er der Erstgeborene der neuen Schöpfung wurde. Und er lädt jeden Einzelnen von uns ein: leb Lebe mit mir und lebe als neue Schöpfung. Gott kann und Gott will auch dein Herz verwandeln und erneuern. Er möchte dich von aller Schuld befreien. Aber Glaube, wie ich vorhin gesagt habe, ist nicht nur, dass wir sagen, ja, ich denke, es ist so, sondern dass wir ihm vertrauen. Und das ist das, wozu Paulus diese Gemeinde auffordert. Diese Gemeinde, Kolosse, ja, aber auch diese Gemeinde. Er fordert uns auf, im Glauben zu leben, uns ganz auf Jesus zu verlassen. Auch wenn die ganze Welt um uns herum schreit, nein, nein, du musst toleranter sein. Jeder Glaube hat seine Wahrheit. Nur Jesus ist die Wahrheit. Er bleibt uns treu. Er lässt uns niemals allein und lässt uns niemals fallen. Und er fordert uns auf, auch die Treue zu ihm zu halten. Jesus wird von vielen Menschen in unserer Zeit als ein guter Lehrer gesehen. Viele sehen ihn als ein Guru. Die wollen ein bisschen einen Schuss Jesus haben, wenn es so passt. Aber sonst auch dies und jenes andere. Jesus ist nicht gekommen, um uns mal eine kurze Spritze zu geben, mal ein vorübergehendes High. Er ist gekommen, um uns zur neuen Schöpfung zu machen. Er ist gekommen, um uns von Grund auf zu erneuern, zu verändern, Leben zu geben, das uns nicht genommen werden kann. Das ist seine Einladung an jeden Einzelnen von uns. Schau auf ihn, hör auf ihn. Und ich weiß, ich kann hier am Sonntag früh vorne stehen und viel erzählen, was alles schön gut anhört. Und du musst trotzdem morgen an die Arbeit gehen, in die Schule. Zurück zu den Menschen, die über deinen Glauben lachen, die das schlicht und einfach nicht verstehen. Auch da Jesus dich tragen und dir Kraft geben, aber er will dich erneuern, dass du auch Licht ausstrahlst, dass Menschen in deinem Leben, in deinem Lebenswandel ihn erkennen können, dass du Zeugnis ablegen kannst. Ja, auch für dich ist das möglich. Vertrau auf ihn. Amen.